Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit uns allen. Amen. Ich hatte es schon erwähnt, der sogenannte Hirtensonntag, der kann uns helfen, dieses wichtige Bild besser zu verstehen. Und deswegen möchte ich heute einen weiteren Satz aus diesem Hirtenpsalm, aus diesem Psalm 23, noch einmal genauer anschauen. Dieses alte Bild, das schon ja so viele Generationen nicht nur durch das Leben begleitet und getragen hat, sondern auch aus dem Leben, an manchem Sterbebett. Eigentlich sind es zwei Sätze, um die es heute geht, die wir eben zusammen gesprochen haben, und sie gehören inhaltlich zusammen. Psalm 23, Vers 2 und Vers 5. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und dann: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ganz ehrlich, können Sie mit diesen beiden Sätzen für sich persönlich etwas anfangen? Bekannte Sätze? Es sind beides Beschreibungen eines wichtigen Momentes im Leben des Hirten zusammen mit seiner Herde. Ja, und ich möchte heute Morgen mal ein bisschen mit Ihnen eintauchen in diese für uns ja eher fremde Welt, auch wenn das jetzt für eine Predigt eher ungewöhnlich ist. Aber mir hat gerade der Blick mit den Augen eines Hirten von heute geholfen, aus heutiger Zeit, so wie es Philipp Keller in seinem kleinen Buch erzählt. Das ist ein Amerikaner, der eine Zeit lang in der ostafrikanischen Savanne gelebt hat und dort Schafe gezüchtet und aufgezogen und begleitet hat. Und den Psalm 23 für sich dann nochmal neu entdeckt hat. Und was er beschreibt, das gilt wohl nicht nur für diese Region. Und unsere tansanischen Gäste, die jetzt gerade hinten auch so ein Stück übersetzt werden von Fred Heimbach, die werden das vielleicht auf ihre Weise auch erleben in ihrem Heimatland. Worin geht es in diesen Sätzen? Worum? Wenn es Sommer geworden ist, dann ziehen viele Schafhirten in den großen Schafzuchtgebieten der Welt mit ihrer Herde weit weg von den dürren und heißen Tiefebenen hinauf in die höher gelegenen Bergweiden, die Hochebenen. Und im Westen Lateinamerikas und auch in Südeuropa, da wird so eine Hochebene Mesa genannt. Und das heißt tatsächlich übersetzt Tisch. Selbst in Ostafrika, da gibt es, so erzählt Philipp Keller, dafür in der Kiswahili-Sprache, ich habe das natürlich jetzt nicht nachprüfen können, da gibt es auch dasselbe Wort. Wahrscheinlich kam es durch portugiesische Kolonialherren dorthin. Bei Tisch muss man sich also solche abgeflachten Berge und Hochlandweiden als Sommerweiden vorstellen. Der flache Berg in Kapstadt, der heißt ja nicht ohne Grund Tafelberg. Ja, und so steckt in diesem Wort Tisch, das hier für in dem Psalm für Hochweiden gebraucht wird, genau dieses Bild, das aber nicht nur die Form des Berges betrifft. Sie sind für die Viehherden tatsächlich wie eine gedeckte Tafel. Und diese Mesas, die sind nur schwer zugänglich und abgelegen. Ja, und trotzdem weiß der Hirte, dass sich dieser schwere Weg dorthin lohnt. Und so wird auch David seine Schafe in der heißen Zeit auf solch einen Tisch geführt haben, von dem er dann später hier im Psalm spricht. Im Hebräischen, da wird noch ein doppelter Sinn dieses Wortes Tisch sichtbar. Shulchan heißt das, und das kommt ursprünglich von einem Verb, Shalach. Und das hat in der ersten Bedeutung die Bedeutung sich ausbreiten, loslassen. So wie Menschen an Orten ja nicht nur eine Picknickdecke ausbreiten, sondern sich auch wirklich äußerlich und dann auch innerlich niederlassen können. Und wenn das hier von einer Herde gesagt wird, da geht es dann eben nicht nur um grasende Schafe bei saftigem Fressen, sondern wörtlich heißt dieser andere Satz: Auf grünen Auen lässt du mich lagern. Und das ist noch mehr als nur rumstehen und futtern. Wenn ich das jetzt erstmal so auf mich wirken lasse, dann merke ich, wie dieses Bild nicht einfach nur romantisch ist, sondern es eine tiefe Sehnsucht in uns berührt, heute mehr denn je. Die Sehnsucht, zur Ruhe zu kommen. Und das ist wie vieles, was so wesentlich ist und im Grunde doch ganz schlicht dennoch so unglaublich schwer. Was unternehmen Menschen nicht alles mit Kosten und Mühen, um das zu erreichen, zur Ruhe zu finden in verschiedener Hinsicht? Sei es einfach nur zunächst mal die Ruhe, wieder endlich durchschlafen zu können oder ausschlafen zu können. Oder die Ruhe im umfassenderen Sinne, dass ich leben kann ohne das ständige Gefühl von Druck und innerem Stress im Nacken. Und die Sehnsucht, die geht ja noch tiefer bis hin zu unserer Existenz, dass mein Leben mit all dem, was darin steckt, zu solch einer Ruhe findet. Und damit ist nicht Stillstand gemeint. Wie würden Sie Ihr Leben im Moment so spontan beschreiben? Der Kirchenvater Augustin hat schon damals in einem bekannten Satz formuliert, manche kennen es, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Und genau von diesem in dir erzählen diese Verse. Es geht nicht einfach um Stressabbau oder Meditationstechniken, sondern es geht um die Erfahrung, bei Gott selbst zur Ruhe zu kommen, der uns seinen Tisch gedeckt hat. Wann haben Sie das letzte Mal vielleicht so wirklich empfunden? Wie kann dieser Tisch denn aussehen? Eben nicht nur für die Schafe, sondern für uns Menschen, die wir wirklich bei Gott ankommen wollen. Die Antwort, die kennen die meisten und das ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist das offene Ohr und die Zeit und die Aufmerksamkeit, die Gott mitten im Alltag für uns hat. Und wir laufen so oft daran vorbei. Es ist das gute Wort, das er uns sagen möchte mit dem Wort der Bibel. Es ist die echte Begegnung mit anderen, die sich auch von ihm einladen lassen. Und er hat noch so viele andere Tische für uns. Du deckst mir den Tisch. Das ist etwas ganz Konkretes. Aber das Schwierige ist, dass ja nicht, dass wir nicht wüssten, wo wir diesen Tisch finden könnten, sondern dass wir merken, wie unendlich schwer es doch ist, sich dort innerlich auch niederzulassen und zu einer Ruhe zu finden, die neue Kräfte weckt. Ja, und sicher spielt dabei unsere heutige Art zu leben auch eine große Rolle, die uns ja unablässig antreibt, noch zu noch mehr Leistungen, zu noch höherem Tempo, zu mehr Optimierung. Und das gilt ja nicht nur in der Berufswelt, dass man mit der Herde Schritt halten muss, sonst ist man draußen. Und dann gibt es auch noch die inneren Antreiber, die so eine unsichtbare Rastlosigkeit verursachen. Und die sind dann wohl unabhängig davon, ob man auch gerade Karriere macht oder mittendrin steckt oder im Rentenalter sich befindet. Und dann machen viele diese Erfahrungen und auch ich selbst, nicht nur in der Ferienzeit, wenn man endlich mal das Gefühl hat, dass mal nicht mehr so viel los ist, dann ist eben doch sehr viel los. Nämlich unsere Gedanken sind los. Und das gilt auch für unsere Suche nach Gott und um das mit dem Ringen, um Zeit mit ihm zu verbringen, bei ihm. Ja, und mancher, der kann vielleicht gerade deshalb mit diesem Psalm nicht so viel anfangen, weil er seine eigene Realität vor Augen hat. Ja, und sagt, schön wär's, aber das ist unrealistisch. Ich stehe innerlich so unter Anspannung, dass ich einfach nicht die Kurve kriege, um mich niederzulassen und an diesem Tisch mal wirklich sitzen zu bleiben. Aber da geht's uns eben gar nicht anders als den Schafen im Psalm 23. Die kennen das nämlich schon, wovon wir gerade gesprochen haben. Gehen wir nochmal zu Philipp Keller, dem Schafhirten aus Ostafrika. Und der sagt, Schafe, aus seiner Erfahrung, die haben eine seltsame Veranlagung. Wenn man auf der Aue ein Lager aufgeschlagen hat, dann ist es fast unmöglich, sie dazu zu bringen, sich hinzulegen. Und das hat vor allem mit drei Gegnern der Ruhe zu tun, mit Bedingungen, die erst noch erfüllt werden müssen. Und ich will drei nennen. Ihre Furchtsamkeit und die natürliche Angst vor wilden Tieren, die irgendwo lauern, lässt es nicht zu, dass sie sich niederlegen. Dann, solange Schafe von Fliegen und Schmarotzern belästigt werden, legen sie sich nicht nieder. Und das dritte, wegen ihres Herdentriebs werden sich Schafe nicht zur Ruhe legen, solange Spannungen und Kämpfe zwischen einzelnen Schafen bestehen. Und so macht für mich dieser Satz aus der Sicht eines Schafen Sinn. Nicht nur, du deckst mir einen Tisch, sondern auch im Angesicht meiner Feinde. Das Bezeichnende ist, so schreibt Philipp Keller aus eigener Erfahrung, die Schafe können nicht wirklich oder können nur dann wirklich zur Ruhe kommen, wenn der gute Hirte selbst gegenwärtig ist und sie von diesen Dingen befreit. Schauen wir uns diese Unruheherde kurz genauer an. Also das eine, erst wenn Schafe frei sind von jeder Angst, können sie auf der Aue zur Ruhe finden. Schafe gehören in ihrem Wesen zu den besonders schreckhaften Tieren und können leicht in Panik geraten. Und manchmal reicht schon ein Kleintier, was irgendwo aus dem Gebüsch herausspringt, dass die ganze Herde in Panik gerät. Ein Schaf fängt an und alle hinterher, um sie in die Flucht zu schlagen. Solange auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass Feinde auftauchen könnten, bleiben Schafe sprungbereit auf den Beinen, um sich sofort in Sicherheit bringen zu können. Denn ihre einzige Möglichkeit ist die Flucht. Merken Sie, wie das im Grunde eine ganz treffende Beschreibung ist, auch unserer Situation heute? Denn es ist genau die Angst vor den ganz unterschiedlichen Feinden, die uns immer wieder daran hindert, auch innerlich zur Ruhe zu kommen. Die Nachrichten, die jeden Tag an uns herantreten, die neu in unser Bewusstsein rücken, wir haben gerade in der Begrüßung das schon von gehört, da spüren wir, wie verletzlich wir als offene Gesellschaft immer wieder sind. Aber das ist ja nur eine Spitze von einem Grundgefühl, einer Bedrohung, von der wir Menschen auf die Beine gehalten werden, auf den Beinen. Und das gilt auch für unsere Misstrauen und unsere Sorge im Alltäglichen. Es ist heute wichtiger als denn je, immer auf der Hut zu sein und zu sehen, dass man immer auf der sicheren Seite ist. Und die Bedrohungen sehen so unterschiedlich aus. Für die einen ist das der Verlust der Arbeitsstelle, die immer wackeliger wird, der finanzielle Abstieg. In diesen Tagen und Wochen ist das Thema ganz neu durch die Medien gegangen, Hartz IV und die Tafeln. Für andere ist es diese unberechenbare, das Denken an die Krankheit, eine schleichende Krankheit, von der man ja nie sicher sein kann. Oder die Sorge um einen Menschen, eine wichtige Beziehung, die ich nicht festhalten kann. Und Sie könnten weitermachen. Schafe legen sich nicht nieder, wenn sie nicht frei sind von Angst. Und da kann man nur sagen, wie wahr. Tief innen drin wissen wir, von jeder Seite kann uns zu jeder Zeit etwas von Not und Unglück treffen, im Großen und im Kleinen. Und diese Ängste, die uns natürlich nicht immer so gegenwärtig sind, die halten uns in Bewegung. Und sie machen es also unglaublich schwer, uns einmal fallen zu lassen, auch auf unserem Weg unseres Glaubens zu dieser Ruhe zu kommen. Der David, der diese Sätze hier geschrieben hat, der hat vor seiner Königszeit, das kennen viele gar nicht, diese Geschichten, lebensgefährliche Verfolgung, Flucht, aber auch innere Not erlebt. Manche Psalmen, die erzählen davon. Und er sagt hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und damit bekennt er, ich kann trotzdem, bei allem, was mein Herz von außen bedrängt und unruhig macht, ruhig werden, weil ich weiß, dass mein Hirte da ist. Und ich vertraue darauf, dass er all das, wovor ich Angst habe, im Blick hat. Und noch mehr, dass er es in seiner Hand hat und dass er stärker ist als das. Und dieses Vertrauen kann mir Ruhe und Gelassenheit geben. Im Psalm 4, da sagt der David das so, und ich finde, das ist ein wunderschönes Abendgebet, wenn einen die Ängste wieder unruhig machen, auch in der Nacht. Da sagt er, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Beten Sie das doch mal, gerade wenn es in der Nacht immer so unruhig wird, mal eine Woche lang vor dem Schlafengehen. Die Kraft des Wortes Gottes auch mit in die Nacht zu nehmen. Und die Erfahrung zu machen, weil Gott dieser Hirte da ist, darf ich bei ihm zur Ruhe kommen. Das gilt auch für den zweiten Unruhefaktor, der ebenfalls von außen kommt. Aber es ist ein anderer. Bei Schafen. Insekten. Schmarotzer. Schafe, so erzählt Philipp Keller von seiner Herde, die können besonders im Sommer durch Fliegen, Bremsen, Zecken zur Raserei getrieben werden. Und wenn diese Quälgeister sich da im Fell festsetzen und sie belästigen, dann ist an Hinlegen und Ausruhen nicht zu denken. Die Schafe stampfen mit den Füßen, schütteln mit den Köpfen und möchten am liebsten ins Gebüsch stürmen, um diese ärgerlichen Biester abzustreifen. Und dann ist es die Aufgabe des Hirten, die Schafe von diesen quälenden Verfolgern zu befreien. Quälgeister, die sich eingenistet haben und die wir nicht loswerden? Was könnte das sein? Ich sehe darin vor allem die Gedanken, die wir nicht loswerden. Verborgener Ärger oder verletzte Gefühle, die zurückbleiben, wenn man sich mit jemandem in die Wolle gekriegt hat. Bezeichnenderweise auch ein Bild aus der Schafsprache. Und Sie wissen, was das hinterlässt, auch wenn man wieder auseinandergeht. Oder Dinge, bei denen ich mir mit mir selber nicht im Reinen bin. Die Ansprüche, die mich immer wieder antreiben und nie mit mir zufrieden sind. Wie werden wir solche Quälgeister, solche inneren Quälgeister los? Bei Tieren, und das wissen die, die einen Hund haben, da hilft kein noch so dolles Kratzen und Jucken, da muss jemand kommen und sie davon befreien. Wenn wir das ernst nehmen, der Herr ist mein Hirte, er lässt mich lagern auf grüner Aue, dann darf ich mit diesem Ärger, mit diesen Gefühlen und Gedanken, die mich immer wieder verrückt machen, zu ihm selber gehen und bei ihm beim Namen nennen. Können wir das glauben, dass Jesus nicht nur die Macht hat über Wind und Wellen, über Leben und Tod, sondern auch über unsere Gedanken und Gefühle? Und dabei ist es ja nicht nur im Märchen so. Denke an Rumpelstilzchen, das, wo die Macht gebrochen ist, als es beim Namen genannt wird. Sondern erst recht bei dem lebendigen Herrn, wenn wir es schaffen, solche verschwommenen Dinge vor Gott beim Namen zu nennen, dann haben sie schon viel von ihrer Macht verloren. Manchen hilft das, solche quälenden Ärgernisse auf einen kleinen Zettel aufzuschreiben, auch wie ein kleines Gebet an Gott abzugeben. Weil du mein Hirte bist, hast du die Macht darüber, über meinen Ärger, über die quälenden Gedanken. Herr, befreie mich davon und lass mich zur Ruhe kommen. Äußere Ängste, innere Quälgeister. Der Schafhirte nennt schließlich noch einen dritten Grund für die permanente Unruhe in der Herde. Und er kommt auch von innen. Das sind ja bei den Schafen Spannungen, Eifersüchteleien, ein oft harter Konkurrenzkampf in der Herde selbst. Innerhalb jeder Herde gibt es eine bestimmte Rangordnung, je nach Kraft und Alter der Tiere. Bei Schafen spricht man von Stoßordnung. Muttertiere und auch andere erkämpfen sich durch Kopfstöße den Platz in ihrer Herde. Und durch diese Spannungen und Kämpfe um Stellung und Selbstbehauptung können sich die Schafe nicht ausruhen, sondern müssen ständig auf den Beinen bleiben, um ihre Rechte zu verteidigen und die Herausforderungen des Konkurrenten abzuwehren. Ich finde auch ein eindrückliches Bild für das, was sich oft genug in unserem Zusammenleben abspielt, in der Gesellschaft, im Beruf, Nachbarschaft, ja, manchmal auch Familie. Und wir sollten nicht denken, dass eine christliche Kirche frei davon wäre, im Großen und im Kleinen. Vielleicht nicht unbedingt Konkurrenzverhalten. Wenn Spannungen auftreten, dann ist es mit der inneren Ausgeglichenheit, geschweige denn der Ruhe vor Gott, vorbei. Die grüne Aue kann noch so eine tolle geistliche Oase des Glaubens sein. Wenn man miteinander kämpft und ringt, und sei es gar nicht gegen jemanden gemeint, sondern um ein wichtiges Anliegen, dann kann man sich oft auch nur noch schwer auf das einlassen, was Gott schenken will. Ja, das ist so. Jetzt erzählt Philipp Keller von seiner Herde etwas, das für mich von großer Aussagekraft ist. Die Kämpfe, das Ringen, das sich Stoßen hört auf, sobald die Schafe den Hirten sehen. Oft kann nur seine Anwesenheit Ruhe bringen. Hätten Sie gedacht, dass die Schafe uns so viel voraus haben? Und das ist die dritte Botschaft in diesem oder hinter diesem Psalmvers. Wir können nur miteinander auf der grünen Aue zur Ruhe finden und nur dann, wenn wir gemeinsam auf den guten Hirten sehen, vor dem manch heißer Disput und manches Ringen dann auch klein werden. Denn ihm steht es einmal in seiner Welt zu, über unsere Stellung und Stellungnahmen und Wertungen und auch über unsere Rechtfertigung zu entscheiden. Und daher dürfen wir auch diese Sorge getrost aus der Hand legen, auch wenn es oft schwer fällt. Und ihm auch solche Unruhen anbefehlen. Du weidest mich auf einer grünen Aue, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Vielleicht ist daran ein Stück deutlich geworden, Jesus selbst als der gute Hirte hilft uns, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Von der Angst und Sorge, von quälenden Gedanken und auch von manchem Ringen untereinander. Und darum können wir nur ihn selbst darum bitten. Herr, du hast mir grüne Auen an deinen Tisch geschenkt. Hilf mir, dass ich mich auch da niederlassen kann. Amen.